Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer dritten Folge Neues Lernen, der Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Heute haben wir keine Sondersendung wie beim letzten Mal live vom Podium. Aber auch dieses Mal war es für uns was Besonderes, denn wir hatten zwei Gäste hier live vor Ort, mit denen wir hier im Podcast-Studio gesprochen haben.
Genau, die beiden sind angereist aus Passau und kommen von der Beutelhauser Gruppe. Zum einen der Geschäftsführer Oliver Sova und zum anderen die Personalleiterin Maximiliane Preis.
Am Anfang kam es mir ehrlich gesagt so ein bisschen seltsam vor, als wir die beiden hier in unser Podcast-Studio geführt haben. Weil, liebe HörerInnen, ihr wisst das ja gar nicht, aber es ist schon ein recht kleines Räumchen. Natürlich schalldicht, ziemlich dunkel, direkt neben der Warenannahme. Aber das Gespräch war trotzdem klasse.
Ja, es hat richtig Spaß gemacht und ich glaube, wir waren auch alle ziemlich motiviert. Und das ist jetzt auch ein kleiner Cliffhanger. Wir haben nämlich mit den beiden über das Thema Motivierung gesprochen. Braucht es überhaupt oder kann das weg?
Und die beiden haben davon berichtet, wie sie in ihrem Unternehmen Beutelhauser wirklich die Unternehmenskultur einmal umgekrempelt haben. Alles abgeschafft, was demotiviert, voll auf die intrinsische Motivation der Mitarbeitenden gesetzt.
Dieser Glaube, ja, dass man als Unternehmen, als Führungskraft Menschen motivieren muss, das ist übergriffig. Dadurch infantilisiert man erwachsene Menschen. Menschen motivieren, behaupte ich heute, das ist naiv, vielleicht sogar dumm. Motivation ist immer intrinsisch. Du musst das Unternehmen so bauen, dass die Motivation erhalten bleibt oder andersrum gesprochen, dass Demotivation verhindert wird.
Wir beobachten das ja auch. Mitarbeiter kommen zu uns eben hochmotiviert und wir müssen sich halt dann schon die Frage stellen, wenn sie nach ein, zwei Jahren tatsächlich entscheiden würden, das Unternehmen zu verlassen, dann muss man eben genau sich selbst die Frage stellen, was hat man denn selbst gemacht, dass das so weit kommt.
Ihr hört Neues Lernen, der Podcast. Ich bin Julia Senner.
Und ich bin Christina Enderle da Silva.
Gespräch.
Ein herzliches Willkommen. Ladies first, Maximiliane Preis, die Personalleiterin von Beutelhauser. Herzlich willkommen. Und lieber Herr Oliver Sova, herzlich willkommen. Sie sind einer der drei Geschäftsführer der Beutelhauser Gruppe. Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass wir hier sind.
An alle, die vielleicht Ihr Unternehmen noch nicht kennen sollten. Sie sind ja schon im Mittelstand verortet, wobei schon ein großer Mittelständler mit 1400 Mitarbeitenden in etwa auf 27 Standorte in ganz Deutschland verteilt. Und grob zusammengefasst handeln Sie damit, was früher so der Traum meines Sohnes mal war, als wir noch an jeder Baustelle stehen bleiben mussten. Baumaschinen, Gabelstapler, Unimox. Sie verkaufen sie, vermieten sie und bieten den entsprechenden Service an. Habe ich das so einigermaßen zusammengefasst?
Perfekt. Mehr gibt's nichts mehr dazu zu sagen. Ja?
Ja, wunderbar. Ja, ich würde sagen, jetzt starten wir einfach mal richtig durch. Ich habe eben Beutelhauser schon mal in etwa vorgestellt. Ich finde, die Branche klingt jetzt erstmal relativ konservativ, traditionell. Wie würden Sie denn aber, Herr Sova, Ihr Unternehmen beschreiben und was prägt Ihre Unternehmenskultur Stand heute?
Also wir sind ein traditionelles Unternehmen. Beutelhauser gibt seit 1860, seit 163 Jahren, in sechster Generation familiengeführt, kommend viel aus Stahl und Eisen, wie Sie es genannt hatten. Wir verkaufen, wir vermieten Investitionsgüter, beservicen die eben auch, mittlerweile auch mit digitalen Lösungen. Haben aber ja seit 15 Jahren eigentlich immer so versucht, die Unternehmenskultur zu verändern, die Stimmung in der Mannschaft zu heben, ja, und lange Jahre immer so mit diesem klassischen Management-Klamauk und mit wenig Erfolg. Ja. Ja, und das war der Weg so bis 2014, bis Ende 2014, und dann kam für uns so die Erkenntnis, wie es eigentlich richtig gehen könnte, und seit 8 Jahren gehen wir konsequent den Weg. Und die Unternehmenskultur, die hat sich jetzt insofern verändert, wie wir das eigentlich vor 15 Jahren schon immer wollten. Ja.
Das heißt, wie sieht sie heute aus?
Anders wie vor 15 Jahren.
Ja. Was genau ist anders?
Es ist anders, dass wir das Unternehmen, ich sag mal, von den Entscheidungswegen her hierarchisch auf den Kopf gestellt haben. Ja. Wir haben die Menschen wirklich in die Lage versetzt, ich sag mal, in einem hohen Maß autonom und selbstständig entscheiden zu können. Und eine Unternehmenskultur ist ja auch kein oder soll kein Firmenautismus sein. Ich sag mal, bei uns geht es darum, jeden Tag wirklich einen Mehrwert für den Kunden zu liefern. Das ist eigentlich so die Daseinsberechtigung von Unternehmen. Und dadurch ist eigentlich beides gelungen, ja, weil dadurch kannst du wirklich diesen Mehrwert zum Kunden generieren, die Schnelligkeit, die Geschwindigkeit, und es bringt auch, ich sag mal, dieses sinnhafte Arbeiten für Menschen, und es verändert dann grundlegend die Kultur.
Und was war aber so der wirkliche Auslöser, dass Sie gesagt haben, wir müssen da was tun?
Der Auslöser, ich meine, dass wir da was tun müssen, das wusste man eigentlich schon immer. Aber ich sage so, bis Ende 2014, das war bei uns immer sehr, sehr menschenzentriert. Wir haben immer versucht, Menschen zu verändern. Also nicht uns als Geschäftsführer, sondern andere. Ja? Die sollten sich verändern, die sollten schneller laufen, die sollten mehr zusammenarbeiten, die sollten mehr Ertrag bringen, die Marktanteile steigern. Wir haben die versucht zu entwickeln. Wir hatten 360-Grad-Feedbacks, standardisierte Mitarbeitergespräche, all die ganzen Dinge. Ja? Es hat aber nie funktioniert. Bis wir gelernt haben, dass es eigentlich gar nicht so sehr um das Individuum geht, wenn man wirklich Verhalten verändern will, sondern dass es um die Rahmenbedingungen im Unternehmen geht, die nämlich Verhalten verursachen. Und das war für uns neu, ganz neu. Und das muss man erstmal denken können, was es nämlich heißt. Und Sie hatten eingangs gesagt, Menschen zu motivieren. Menschen motivieren, behaupte ich heute, das ist naiv, vielleicht sogar dumm. Motivation ist immer intrinsisch. Und du musst das Unternehmen so bauen, dass die Motivation erhalten bleibt oder andersrum gesprochen, dass Demotivation verhindert wird. Und das ist eine komplett andere Herangehensweise.
Was motiviert denn jetzt Sie persönlich, diese Unternehmenskultur zu leben?
Eigentlich sind es zwei Dinge. Das eine ist es, das wirklich in einem hohen Maß theoretisch verstanden zu haben. Ja, also nicht nur wie so eine Billardkugel immer zu agieren, von einer Ecke in die andere zu fliegen, sondern dass man wirklich die Theorie, die dahinter steht, nämlich das ist die Systemtheorie von dem Niklas Luhmann, wirklich verstanden hat und im hohen Maß auch in der Praxis leben kann. Und das ist auch die Lebensfreude bei den Menschen, ja. Und der Mehrwert für die Kunden, das jeden Tag zu erleben, das bringt mir persönlich wirklich große Zufriedenheit.
Aber wie kamen Sie denn an diesen Punkt zu sagen, wir müssen das jetzt völlig anders angehen?
Wie es im Leben immer so ist, Glück und Zufall, ja.
Das heißt?
Gewusst haben wir, dass ich was verändern muss, wie das gehen kann, war uns nicht so richtig klar. Und wir haben dann, das war Ende 2014, Kontakt aufgenommen mit dem Dr. Reinhard K. Sprenger. Das ist ein Philosoph, also ist kein Trainer, sondern wirklich ein Philosoph, der das Ganze ganzheitlich denken kann. Und den hatten wir dann eingeladen zu unserem Strategie-Meeting. Das machen wir immer am Anfang des Jahres mit unseren Führungskräften. Und der hat eben dieses Chart aufgemalt, vergisst nicht ganz das Thema Individuum, sondern kümmere dich wirklich um die Rahmenbedingungen. Das war für uns wirklich dieser gedankliche Aufschlag. Und dann sind wir nach Hause gefahren, nach Passau, haben uns zu dritt dahingesetzt, haben begonnen, all die ganzen Dinge mal aufzuschreiben, die jeden Tag bei uns im Unternehmen den Menschen die Motivation rauben.
Und was war das?
Och, unendlich viele Dinge.
Zwei Beispiele.
Abteilungssilos, Verkäuferprovision, Incentivierung, Abteilungsbesprechung, Soll-Ist-Besprechung, Investitionsanträge, Urlaubsanträge.
Haben Sie alles gestrichen?
Vieles.
Was zum Beispiel ist gar nicht mehr da?
Incentivierung. Also bei uns gibt es keine Incentivierung mehr im Unternehmen und wir haben die Abteilungssilos auf ein Minimum wirklich reduziert. Und das ist auch einer der Schlüssel, weil Unternehmen sind in der Regel immer vertikal organisiert und in der Regel immer von oben nach unten oder von innen nach außen. Und im Kern musste das Unternehmen eher von außen nach innen denken, vom Kunden kommen und die Abteilung so organisieren, dass horizontale Zusammenarbeit möglich ist.
Was ich jetzt sehr interessant finde, ist, dass bei Ihnen, so wie Sie es erklären, kein einziges Mal das Wort Agilität fällt oder New Work. Sind das Konzepte, mit denen Sie was anfangen können oder sagen Sie, das brauchen wir an sich nicht, weil wir uns eben so selbst unseren Weg gefunden haben?
Ganz ehrlich, das sind Buzzwords. New Work, Agilität, Digitalisierung. Die Frage ist, was ist das eigentlich? Ja? Und dadurch entsteht New Work, ja. Und wir hatten früher auch eine, hatte ich ganz vergessen, eine Unternehmensphilosophie, Unternehmenswerte in jedem Büro an den Wänden hängend und haben immer von oben kommend auf die Menschen eingeredet, dass sich nie was verändert, ja. Und Agilität und New Work ergibt sich daraus, genauso wie sich eine Kultur ergibt. Eine Kultur kannst du nicht herbeireden, auch nicht mit modernen Buzzwords, sondern die ergibt sich. Und Agilität ist manchmal richtig und manchmal ist eben auch Wasserfallmethode richtig. Ja, das ist immer ein sowohl als auch.
Aber angestoßen haben Sie es ja von der Spitze her, kann man schon sagen. Also in dem Sinne schon top-down.
Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass solche Dinge von ganz oben kommen. Weil wenn man da, ich sag mal, auf mittleren Management-Ebene einsteigen will, dann wird es ziemlich schnell im Sande verlaufen. Ja, diese Rahmenbedingungen, die müssen von oben, die sind auch früher von oben gekommen. Und wenn man sie ändern will, müssen die auch von oben kommend verändert werden. Ja. Und das ist bei uns natürlich auch, durch das, dass es ein Familienunternehmen ist, meine beiden Geschäftsführerkollegen, die sind gleichzeitig auch Gesellschafter. Und wenn wir drei uns einig sind, dann hält uns da keiner mehr auf. Ja.
Dann würde ich mal weitermachen mit Ihnen, Frau Preis. Sie sind Personalleiterin bei Beutelhauser und sind eingestiegen, als dieser Transformationsprozess schon angestoßen und fortgeschritten war. Wie haben Sie denn die Unternehmenskultur wahrgenommen, als Sie 2019 zu Beutelhauser kamen?
Sehr befreiend.
Inwiefern?
Ja, weil es tatsächlich so ist, dass man als Abteilungsleiter oder als Führungskraft wirklich sehr viel bewegen kann. Und gerade in der Personalabteilung macht es ja schon einen Unterschied, ob man Geschäftsleitungen im Hintergrund hat, die das denken können, die agieren können in die Richtung. Da macht es halt auch in der Personalabteilung sehr, sehr viel Spaß, weil man was bewegen kann.
Was können Sie zum Beispiel bewegen?
Also wir können wirklich sehr viele Entscheidungen treffen. Letztendlich habe ich hier den Herrn Sova als Sparing-Partner, wo man halt wirklich in den Austausch gehen kann. Aber wie ich was mache, ich bin keine Rechtfertigung schuldig. Wir können einfach frei agieren, ja.
Wenn Sie sagen, das war befreiend, heißt das, Sie kannten das von Ihrer beruflichen Laufbahn davor noch nicht in dieser Form?
Ja, ich habe früher auch schon gut frei agieren können, aber es gab ganz klare Vorgaben, ganz engen Rahmen, sehr enge Leitplanken, wie man agieren zu hat. Ja. Und das ist jetzt anders. Ja. Und auch dieses sowohl als auch ist anders. Also wir haben jetzt auch natürlich einen Rahmen, aber der ist nie fest gesteckt. Und wenn man halt merkt, wir laufen da in eine gute Richtung, dann wird der auch wieder verändert.
Gibt es ein Beispiel, das Sie uns nennen können an Projekten, die Sie jetzt durchgesetzt haben, seit Sie da sind?
Ja, beispielsweise haben wir wirklich die Urlaubsanträge weggeschafft. Und es war sehr, sehr einfach, ohne dass wir da jetzt 5 Runden gedreht haben, 5 Abstimmungstermine hatten, sondern einfach wirklich in einem Zweiergespräch teilweise, wo wir gesagt haben, Mensch, das könnte man komplett anders machen. Also für was bringt uns das? Wo ist denn eigentlich das Problem dahinter? Für was braucht man denn einen Urlaubsantrag?
Das heißt, Mitarbeitende dürfen jetzt einfach Urlaub einreichen und müssen es nicht mehr absprechen.
Und sind jetzt an Weihnachten immer alle gleichzeitig weg?
Genau so ist es. Und deswegen drehen wir alles wieder zurück. Ja.
Es vermisst keiner. Also ja, keiner vermisst Urlaubsanträge. Es reicht tatsächlich jeder Mitarbeiter Urlaub ein. Und rein für unser Menschenbild, oder wir gehen davon aus, dass jeder mit seinem direkten Kollegen das einfach abstimmt. Und es klappt auch. Also es geht keiner in Urlaub, ohne vorher mit jemandem gesprochen zu haben, ob das dann einfach so passt, ja.
Ich meine, da steckt ja auch eine gewisse Grundlogik, eine Theorie dahinter. Ja? Und jetzt ist der Urlaubsantrag ein Beispiel dafür. Aber im Kern geht es ja darum, Menschen agieren zu Hause wie Erwachsene. Ja? Die ziehen Kinder groß, organisieren Vereine, bauen Häuser, organisieren Urlaube, verschiedenste Dinge. In Unternehmen kommen sie früh und drehen das Schild, ich bin Erwachsener, rum, und da steht dann drauf, ich bin Kind. Weil ab dem Moment musst du dich für jeden Handschlag, den du tust, rechtfertigen. Und das ist erniedrigend, das ist eine Infantilisierung von erwachsenen Menschen. Ja? Und Menschen können erwachsen sein, die wollen das auch, du musst die lassen. Und genauso muss man das Unternehmen bauen. Und weil sie sagten, an Weihnachten gehen alle in Urlaub. Nee, sondern das machen die Abteilungen untereinander aus. Die können das sehr gut. Und die organisieren das so, dass die Abteilungen immer so besetzt sind, wie die Kunden es brauchen. Ja? Ohne, dass sich von oben einer einmischt.
Ich finde, das klingt alles so wahnsinnig logisch und einfach. Ich könnte mir aber vorstellen, als Sie damit begonnen haben, das alles aufzulockern, Kontrollen abzuschaffen, Verantwortung an die Mitarbeitenden abzugeben, dass es nicht für jeden so ganz einfach war, weil Verantwortung ist ja auch einfach anstrengend. Gab es denn da am Anfang auch viele Mitarbeitende, die gesagt haben, was soll das jetzt, die vielleicht auch das Unternehmen verlassen haben?
Also logisch klingt es mittlerweile, ich denke da so viel drüber nach und über lange Zeit auch, das ist auch logisch, aber es ist nicht einfach, es ist sauschwer. Aber weniger für die Menschen an sich, weil man immer glaubt, man muss Menschen, erwachsene Menschen auf der Reise mitnehmen. Ja? So ungefähr, als ob die da wie Halbwüchsige am Bahngleis stehen und nicht wissen, wo sie langlaufen sollen. Für die es am schwierigsten haben, das sind die Führungskräfte. Und auch wir drei als Geschäftsführer, das ist ein wirklich richtig anstrengender Weg, wo man jeden Tag immer wieder reflektiert und sagt, wie weit kannst du gehen. Ja? Aber nicht für die Menschen. Menschen sind Freiheitswesen. Und die wollen das auch, die können das. Und das ist auch unabhängig, von welchen Branchen wir da reden. Das ist eine Jacke wie Hose. Ja?
Das heißt aber tatsächlich, das war von Anfang an unter den Mitarbeitenden, dass alle gesagt haben, ja, yeah, wir ziehen damit.
Also wenn Sie sagen alle, dann muss ich sagen nein. Ich rede immer, ich sage mal, von der großen Masse. Ja? Und wenn Sie, das sind 95, 96 oder 97%, es wird immer welche geben, die sagen, das will ich nicht. Ja? Dann muss man sich auch trennen. Entweder trennt sich der Mitarbeiter vom Unternehmen oder das Unternehmen vom Mitarbeiter. Aber der Großteil der Menschen, die wollen das.
Und Sie sitzen ja aber beide in der Zentrale des Unternehmens, haben aber 27 Standorte. Wie haben Sie es geschafft, diese Unternehmenskultur auch in die anderen Standorte zu bringen?
Also das sind auch Dinge. Wir drei Geschäftsführer sitzen ja auch in Passau. Also sind wir diese Leitplanken, diese Rahmenbedingungen, die gibt's überall an den Standorten. Dann braucht's aber Führungskräfte dafür, die das in einem hohen Maß auch so interpretieren. Und bevor jetzt die Frage kommt, ist das überall an anderen Standorten gleich? Natürlich nicht, weil das Menschen sind. Ja. Wir haben einen gewissen Gleichklang, aber auch eine gewisse Unterschiedlichkeit, weil es eben in einem hohen Maß von den Menschen vor Ort abhängt. Ja.
Aber bestimmt gibt es doch immer Leute, die, wenn sie ihre Geschichte erzählen, sagen, das klingt so einfach, das kann so nicht funktionieren. Was ist denn so ein häufiger Kritikpunkt oder was glauben denn die Menschen, woran es hakt bei ihnen dann am Ende doch wieder?
Ich glaube, das ging einem ja am Anfang selber so, weil man eine gewisse Lebenserfahrung hat und diese Dinge, diesen Management-Klamauk, den man ja überall in sämtlichen Schulen und Hochschulen und im Bereich Wirtschaft auch lernt, dass man da einfach so mal sein bisheriges Tun in Frage stellen muss, ja. Und das ist eine gewisse Selbstkritik, in den Spiegel zu gucken, sagen, das kommt von ganz oben, das eigene Verhalten, das musst du verändern, ja. Ich glaube, damit kämpfen die meisten.
Diese Eindeutigkeit geht auch ab. Menschen, die wollen ja schon ganz gerne Eindeutigkeit. Und sind es auch in ihrem Arbeitsleben gewohnt, dass eine Führungskraft entscheidet. Das heißt, ein Mitarbeiter bei uns kann ja sehr, sehr viel selbst entscheiden. Und wir spielen oft, also als Führungskraft spielen wir die Bälle wieder zurück. Und das sind Mitarbeiter oft nicht gewohnt.
Und gab es da irgendwelche Maßnahmen, um Mitarbeitende schon auf diesem Weg dorthin zu unterstützen, auch wenn sie intrinsisch motiviert sind?
Also natürlich gibt es Schulungen und diese ganzen Weiterbildungsbereiche. Aber das ist auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Letztendlich haben wir sehr, sehr viel an den Führungskräften gearbeitet, dass die einfach dieses Mindset haben.
Wie haben Sie das gemacht? War das im Coaching oder doch über ein klassisches Seminar?
Weniger über Seminar oder Coaching, sondern das ist einfach die Klarheit, ich sag mal, bei uns drei Geschäftsführern und dass man permanent den ganzen Tag über diese Themen mit den Figuren redet. Ja? Nicht standardisiert und am auch gar nicht theoretisiert, sondern am besten, indem man in Workshops mit dabei ist und anhand von ganz konkreten praktischen Beispielen. Ja.
Also eher Vorbild?
Vorbild mache ich nicht so gerne, aber ich sag mal, einfach das Leben. Ja. Man kann sowas flankieren. Ja. Wir haben eine eigene Akademie, wir haben tolle Trainer auch, aber ich sag mal, das ist alles irgendwo so ein Flankieren von der Seite. Ja. Damit wirst du die Welt nicht verändern, sondern das musst du wirklich leben, richtig leben, von Herzen kommen leben. Das kann man aber nur, wenn man es richtig verstanden hat. Ja. Klar denken, klar reden, klar handeln. Ja.
Jetzt haben Sie mir schon das nächste Stichwort gegeben. Wir wollen natürlich als Zeitschrift, die auch stark über Lernen schreibt, auch mit Ihnen über die Lernkultur bei Beutelhauser sprechen. Aber vielleicht vorab nochmal an Sie, Herr Sowa. Wie war denn Ihre eigene Lernkurve jetzt in dieser Transformationsgeschichte? Was war das, was Ihnen irgendwie am stärksten im Gedächtnis geblieben ist oder was Sie am stärksten gelernt haben dabei?
Das sind eigentlich zwei Dinge. Das eine ist es, weil man immer drum redet, Menschen zu führen. Ist immer den einzigsten Menschen, den es zu führen gilt, das bist du selber. Wenn man selber mit sich im Klaren ist, dann wird man das ausstrahlen, dann braucht man nicht mehr großartig führen, da wird vieles funktionieren. Ja. Und das andere ist, dass Verhalten von Menschen immer kontextabhängig ist. Und manchmal passiert mir das heute noch reflexartig, dass man sagt, warum ist der so? Ja, sondern du musst in den Spiegel gucken, sagen, was tust du als Unternehmen, dass das Verhalten von den Menschen so hervorgerufen wird. Verhalten ist immer kontextabhängig.
Wie sieht die Lernkultur bei Beutelhauser aus? Sie haben jetzt schon die Akademie angesprochen. Wie wird gelernt?
Bei dem Lernen, früher hat man bei dem Lernen sehr viel fachlich gelernt. Ja. Da ging es immer um das was man eigentlich da tut, dieses Verkaufen, das Service machen, das Vermieten, IT-Themen, all die ganzen Dinge, die es da gibt, machen wir nach wie vor auch noch. Aber ich sag mal, da geht es viel mehr darum, um das wie man zusammen, jeden Tag zusammenarbeitet, horizontal, dass man eben genau diese Grundtheorie dahinter lernt, weil die letztendlich überall gilt. Ja.
Aber die Funktion der Personalentwicklung an sich haben Sie im Unternehmen und es wahrscheinlich Teil Ihrer Aufgabe, Frau Preis.
Ja, also wir haben die Beutelhauser Akademie, wobei, wie Herr Sowa schon gesagt hat, die flankiert von der Seite. Und letztendlich ist schon unser Anspruch, dass Personalentwicklung Aufgabe der Führungskraft ist. Okay. Also nicht Aufgabe der Personalabteilung, sondern Personalentwicklung oder auch Führung, Personalarbeit findet bei uns in den Regionen statt.
Aber Sie unterstützen die Führungskräfte dabei.
Genau so ist es.
Und wie machen Sie das?
Ja, wir haben diese Beutelhauser Akademie, wo wir ein Jahresprogramm zur Verfügung stellen. Also wir suchen Trainer aus, die natürlich das Was beherrschen. Aber wirklich bei der Trainerauswahl gehen wir ganz, ganz stark auf das Wie ein. Sodass einfach, wie wir miteinander arbeiten, ein Fokus ist. Und wir stellen dieses Programm zur Verfügung. Es kann aber bei uns jeder Mitarbeiter frei entscheiden. Also da gibt es keine standardisierten Mitarbeitergespräche, sondern dieses Programm ist für alle zugänglich und jeder meldet sich an, was ihn interessiert.
Und Programm jetzt für die Führungskräfte?
Nee, für alle.
Für alle, okay.
Wir haben 870 Trainertage im Jahr, sowohl interne Trainer als auch externe Trainer. Und wie gesagt, also dieses Programm steht zur Verfügung. Aber auch das ist nicht in Stein gemeißelt. Also da wird dann auch unterjährig sehr viel, also auch Seminare noch organisiert, wenn Bedarf besteht. Und wir haben ja auch Hersteller, über die wir ja auch noch weitere fachspezifische oder auch Produktschulungen anbieten können.
Steht dann eher die Schulung von tatsächlich Fachwissen im Vordergrund oder bietet Ihre Akademie vor allen Dingen Soft Skills, Persönlichkeitsentwicklung?
Überwiegend Soft Skills.
Okay.
Persönlichkeitsentwicklung. Das Fachliche machen wir auch, aber das funktioniert auch ganz stark über die Hersteller.
Und wie funktioniert das genau? Sie haben jetzt von Trainern gesprochen. Das heißt, sind alles Live-Seminare vor Ort oder haben Sie auch irgendwelche Online-Plattformen?
Auch beides, ein sowohl als auch.
Und wie wählen die Mitarbeitenden aus? Haben die irgendwie dann Zugang zu so einem Online-Katalog und können sich die Seminare aussuchen?
Genau, ja. Also wir haben ein eigenes System, über das sich jedes einloggen kann und sieht dann eben hier diese Seminare, die wir anbieten. Es sind Online-Seminare, es sind Präsenzseminare, manche auf mehrere Module aufgebaut, die dann sich über ein Jahr erstrecken. Also ganz unterschiedlich. Wir stellen diese Seminare natürlich auch den Führungskräften vor, dass die halt auch in ihrer Personalarbeit das Programm gut kennen. Aber wie gesagt, Mitarbeiter können sich auch frei anmelden.
Ganz konkret.
Und jetzt mal ganz konkret, angenommen, eine Mitarbeiterin will sich weiterbilden in Sachen Konfliktmanagement, dann schaut sie in den Katalog und findet ein Seminar oder einen Online-Kurs, kann sich also eigenständig dafür anmelden oder muss sie vorher noch die Führungskraft befragen?
Nee, kann sich eigenständig anmelden.
Das heißt eben, Sie haben ja vorher davon gesprochen, wir müssen erwachsene Menschen nicht mehr entwickeln. Das heißt, diese Lernkultur fußt darauf, dass die Menschen eigenständig lernen wollen und das eben auch in dem Kontext bei Ihnen so können.
Ich glaube, dass auch der Begriff entwickeln, ja, das ist auch übergriffig. Wenn man das mal genau nimmt, ja, es geht darum, das Wissen zu verändern oder das Wissen zu erweitern. Und wenn ich zurückblicke in den letzten 30 Jahren, grundlegend habe ich mich überhaupt nicht verändert. Ich habe das Wissen erweitert, ja. Und darum geht's.
Sind denn die Lernzeiten bei Ihnen gestiegen dadurch, dass die Mitarbeitenden eben ganz selbstverantwortlich sagen können, sie brauchen da jetzt eine Unterstützung in Form einer Weiterbildung?
Wir haben das nie gemessen, ob jetzt eine Lernzeit wie es früher war oder wie es jetzt ist. Aber es ist einfach ein wesentlicher Bestandteil des Jahres. Also die Mitarbeiter freuen sich über das Programm, wenn es rauskommt. Die Anmeldungen sind Anfang des Jahres dann immer sehr, sehr hoch.
Es ist ja doch meistens so, dass man sich viel vornimmt fürs Jahr, motiviert ist zu lernen, aber dann vielleicht am Ende des Tages keine Zeit dafür hat. Also muss man da nicht dann doch so ein bisschen eingreifen und die Mitarbeitenden sagen, nimm dir Zeit. Es gibt ja der Klassiker, das Beispiel ist Google, die sagen, freitags ist freie Zeit zum Lernen, zum Innovieren sozusagen. Brauchen Sie sowas?
Zeit hat jeder die gleiche, aber ich weiß, was Sie meinen und genauso findet es statt. Ja. In der Regel funktioniert es so, dass Menschen es in einem hohen Maß selber tun. Trotzdem muss man hin und wieder mal eingreifen, ein bisschen antriggern. Ja. Klar.
Wie machen Sie das, dieses Antriggern dann?
Also das machen wir zentral gesteuert, wenn wir merken, es sind noch Restplätze frei, kommen teilweise dann, wo wir direkt auch Führungskräfte nochmal ansprechen, also wo man einfach weiß, der hat jetzt beispielsweise einen neuen Mitarbeiter und wir sehen ja, was hat welcher Mitarbeiter schon welchen Schulungsstand, dass wir eben dann aktiv nochmal auf die Führungskraft zugehen und halt einfach sprechen, ob denn da nicht was dabei wäre. Und gleichzeitig haben sie bei uns halt auch die Führungskräfte im täglichen Tun, dass man halt auch die Weiterbildung, dass man einfach dafür Zeit schafft.
Apropos Schulungsstand und Freiheit, wenn Sie jetzt merken, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin hat seit einem Jahr keine Weiterbildung gemacht, hat sich eben nicht fortgebildet, auch vielleicht für technische Fragen, was passiert dann? Würden Sie dann sagen, wir greifen nicht ein, weil wir wollen eben unseren Mitarbeitern die volle Freiheit gewähren und sagen, gut, dann war eben in dem Fall die Motivation nicht hoch genug oder es braucht diese Mitarbeiterin, der Mitarbeiter nicht. Was passiert dann?
Also das ist auch wieder ein sowohl als auch. Also das ist schon Aufgabe von Führung im kaufmännischen, aber auch im gewerblichen Bereich. Im gewerblichen Bereich passiert das eigentlich automatisch, ja, weil da muss eine gewisse Technikschulung auch immer wieder stattfinden. Aber auch das wird passieren, ja, dass eine Führungskraft eingreift und sagt, da hast du Defizite, mach da was. Ja.
Vielleicht noch eine Abschlussfrage, die mir so eben als ehemalige Lehrkraft immer auf der Seele brennt. Glauben Sie wirklich, dass diese intrinsische Motivation bei allen so hoch ist, dass sie ausreicht, eben Transformationen mitzutragen, sich neues Wissen freiwillig draufzuschaffen? Braucht wirklich niemand Unterstützung?
Also das ist so eine absolute Frage und auf so eine absolute Frage muss ich sagen, nein. Ich rede immer, ich sag mal, von der Mehrheit der Menschen. Und bei denen ist es so, ja. Und du brauchst auch, ich sag mal, die große Mehrheit der Menschen, die so sind, weil sonst musst du andauernd mit Zuckerbrot und Peitsche, so wie das früher war, hinterherlaufen. Das macht keinen Sinn, ja. Und vielleicht nochmal, wenn man um Lernen redet, ja, wir reden ja hier im Firmenkontext. Eine Daseinsberechtigung ist ja, oder ist ja nicht ein Selbstzweck Lernen. Es geht immer darum, ich sag mal, das Unternehmen so zu bauen, dass man heute und morgen dem Kunden einen Mehrwert liefert, weil sonst bist du irgendwann obsolet. Und wir haben jetzt Maschinen, wir haben Dienstleistungen analog und digitaler Art, die sind aber alle austauschbar. Die gibt es bei Wettbewerbern auch. Ja. Jetzt ist die Frage, was ist eigentlich der Mehrwert vom Beutelhauser? Und das sind die Menschen. Und dafür muss ich das Unternehmen so bauen, dass die Menschen nah am Kunden auch die Dinge entscheiden können, intrinsisch motiviert, und muss denen Instrumente und Werkzeuge zur Verfügung stellen, damit sie den Job tun können. Und das wollen der Großteil der Menschen. Und manche, die muss man ein bisschen antriggern und mal ein bisschen anschieben. Und wenn es partout nicht funktioniert, dann muss man sich auch trennen. Ja.
Dann würde ich sagen, ich leite das Abschlussstatement ein.
Pass gut zu trennen.
Pass gut zum Trennen, wo wir gerade beim Thema sind, genau. Nochmal die Frage, die ich eingangs erwähnt habe, Motivation der Mitarbeitenden. Brauchen wir das oder kann das weg?
Ganz klar, im klassischen Sinne kann das weg.
Ja, sehe ich auch so.
Wollen Sie es noch näher ausführen?
Gerne, ja, weil ich sag mal, dieser Glaube, ja, dass man als Unternehmen, als Führungskraft Menschen motivieren muss, das ist übergriffig. Dadurch infantilisiert man erwachsene Menschen. Und dann braucht man sich nicht wundern, ich sag mal, dass es nicht funktioniert. Und der Kern, die Motivation, die, ich sag mal, Menschen kommen motiviert zur Haufe Group und zum Beutelhauser. Und dann findet man Rahmenbedingungen vor, wo man denen jeden Tag die Motivation raubt. Ja? Und dann glaubt man wieder motivieren zu müssen. Schafft Dinge ab, die Demotivation verursachen.
Ja, ich kann das nur unterstreichen, was Herr Sober gerade gesagt hat. Wir beobachten das ja auch. Mitarbeiter kommen zu uns eben hochmotiviert. Und wir muss man sich halt dann schon die Frage stellen, wenn sie nach ein, zwei Jahren oder auch nach einem Jahr tatsächlich entscheiden würden, das Unternehmen zu verlassen, dann muss man eben genau sich selbst die Frage stellen, was hat man denn selbst gemacht, dass das so weit kommt.
Und das ist vielleicht auch nochmal, ja, weil das klingt immer so, als ob das alles so einfach wäre und dass das überall an 27 Standorten immer zu 100% funktioniert. Nein, tut's nicht, ja. Auch nicht bei mir. Das ist ein Weg, der wird nie enden, ja. Der geht immer weiter und du lernst jeden Tag neu mit dazu. Aber ich sag mal immer, so eine richtige Alternative, die gibt's nicht, ja. Stehen bleiben, weil wir reden gerade von der Reise kommend aus dieser verregelnden Industriegesellschaft rein in eine Wissensgesellschaft. Ja, diese kulturelle, soziale, organisatorische und digitale Transformation, den Weg musst du auf kurz oder lang gehen. Sonst wirst du irgendwann ein größeres Problem bekommen. Ja?
Ich denke, da sind wir uns sozusagen alle eins. Stehen bleiben ist sowieso keine Alternative. Immer Neues lernen und auch neu lernen. Insofern denke ich, herzlichen Dank an Sie beide. Es war wirklich ein sehr, sehr spannender Podcast, ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit Ihnen. Und dann müssen wir Sie leider wieder nach Passau verabschieden.
Ja. Genau, aber vorab noch eine schöne Zeit auf unserem Freiburger Campus, der nämlich tatsächlich noch mehr zu bieten hat als unser sehr dunkles Podcast-Studio.
Ja, ja, wir haben das schon gemerkt. Ja, Freiburg ist an sich eine schöne Stadt. Sie haben hier schöne Rahmenbedingungen behaufe. Also wir werden öfters kommen.
Das freut uns.
Das haben wir aufgezeichnet.
Also schau, Christina, ich glaube, den beiden hat es echt gefallen auf unserem Campus und sie haben auch noch ein bisschen mehr gesehen als unser dunkles Podcast-Studio.
Ja, das stimmt. Am Ende war ich dann doch auch erleichtert, als er das gesagt hat. Und jetzt bin ich auch ein bisschen erleichtert, dass wir auch durch unsere dritte Podcast-Folge gut durchgekommen sind.
Und sind eigentlich fast am Schluss, aber eine Sache fehlt noch, nämlich unsere Checkout-Frage.
Checkout.
Was hat dich heute überrascht?
Überrascht und ja, auch überzeugt hat mich heute, mit wie viel Authentizität die beiden hier standen und ihre Geschichte von Beutelhauser erzählt haben. Also wir haben ja vor dem Gespräch uns natürlich vorbereitet, aber als die beiden dann hier standen und wirklich gesagt haben, ja, sie glauben auch einfach daran, der Mensch ist intrinsisch motiviert und dann geht er auch seinen Weg. Und die Konsequenz, mit der sie das durchgezogen haben, das hat mich doch irgendwie überrascht. Und es ist halt nicht so dieses, ja, wir machen jetzt New Work und wenn man es so ein bisschen hinterfragt, dann hängt es wieder doch irgendwie überall und es ist nicht so richtig durchgezogen. Das fand ich, doch, das hat mich überrascht und überzeugt.
Ich finde auch, dass es sehr, sehr beeindruckend ist, mit welcher Konsequenz die beiden ihr Denkmodell durchziehen und dass da wirklich eben so ein System dahinter steckt, das auf alle Bereiche angewendet wird. Und ich fand es natürlich besonders spannend, wie sie das auch im Lernbereich anwenden. Und ganz persönlich hat mich tatsächlich noch überrascht, mit welcher Klarheit vor allem auch Herr Sova das Ganze ausdrückt. Also er hat überhaupt keine Scheu, die Dinge auf den Punkt zu bringen und auch mal klare Aussagen zu machen.
Das stimmt, das traut sich auch echt nicht jeder Geschäftsführer.
Und weißt du, was wir uns jetzt trauen? Nach der ersten Folge, dann der Sondersendung, jetzt dieser besonderen Sendung vor Ort.
Ich traue es mich kaum auszusprechen.
Wir machen einfach mal eine Pause.
Genau, und es geht weiter mit unserer vierten Folge am 13. Juni.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.